Significant Evil.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zur vierten Folge von unserem neuen Format, das welchen Namen gleich nochmal trägt. Michael, wir haben eine Abstimmung gemacht.
Let's deep into Resident Evil 4 Remake.
Let's dive into. Genau so heißt das Format. Der Name ist noch ganz neu und frisch für uns. Hat sich auch noch kurzfristig verändert. Aber ja, Let's Dive into Resident Evil 4. Ein guter Name, finde ich. Ein sehr guter Name, den unsere Community da auf Discord für uns mitgewählt hat. Sehr schön. Danke dafür.
Von denen kommen nur die besten Namen. Danke euch,
Leute. Auf jeden Fall. So, machen wir gleich weiter, würde ich sagen, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Wir haben beim letzten Mal Kapitel 1 abgeschlossen. Leon wollte Sierra retten, also Luis retten, der in so einem Sack in einer dunklen Luke, in einem dunklen Keller gefangen war. Und dann kam der Bürgermeister, hat Leon K.O. geschlagen und mit irgendwas, wir wissen es ja natürlich schon, mit einem Plugger infiziert. Und nun beginnt Kapitel 2 auf unserer Reise durch Resident Evil 4. Kapitel 2 beginnt ja erstmal mit einer Cutscene, wie glaube ich so ziemlich die meisten Kapitel. Ich müsste lügen, aber ich glaube, es geht immer mit einer Cutscene los, ne?
Auf jeden Fall fangen mit einer Cutscene an und enden mit einer Cutscene.
Genau, ne? Ja. Und in Kapitel 2 kommt gleich mal so eine ganz verschwommene, überbeleuchtete, kurze Sequenz von Lord Sadler, dem großen Sektenführer. Das Gesicht ist so ein bisschen in Schatten gehüllt, man erkennt ihn nicht wirklich und er murmelt irgendwas, ich glaube so Temperance, my child, was irgendwie öfter vorkommt im Spiel, wenn ich mich recht erinnere.
Genau, es ist halt ähnlich wie im Original, ne? Das ist ja quasi so eine Szene aus dem Hintergrund, wie Leon infiziert wird und Sadler einen ganz, ganz bösen Plan hat, dem er nicht konsequent nachgeht. Und wir ergänzen, dass der halt im Remake noch weniger vorkommt als im Original.
Das stimmt wirklich, ne? Aber dazu kommen wir noch. Genau, bei meinem ersten Playthrough, dass der da was sagt, nämlich, da haben wir schon mal drüber geredet, das habe ich jetzt erst bei meinem dritten Playthrough wirklich mitbekommen. Bei meinem Original-Playthrough dachte ich, der sagt da nichts, der steht da einfach nur. Es ist nur so eine Vision, weil der wieder über den Controller-Lautsprecher redet. Und zu dem Zeitpunkt war quasi die Box noch von meinem Controller auf niedrigste Lautstärke, aber ich hatte noch nicht umgestellt auf dass ich den in Resident Evil 4 ausschalte. Deswegen dachte ich wirklich erst, der sagt da nichts an der Stelle. Nicht, dass jetzt das, was er sagt, so super wichtig wäre, aber bei meinem ersten Playthrough hab mir dieses Informationshäppchen tatsächlich gefehlt.
Ist ja dann noch mystischer, ne? Und noch.
Ich frage mich, ob es nicht sogar cooler ist auf die Art und Weise, ja? Wenn einfach nur diese überbelichtete, komische Gestalt vor einem steht, ohne Kontext, ohne irgendwas. Hat schon was, ja.
Ich finde ihn jetzt im Remake auch deutlich, ist so deutlich mystischer, man kann ihn noch weniger greifen. Der wirkt auf mich jetzt auch eher wie so ein Sektenoberhaupt, versus, dass er halt im Original wirklich wie so, wie du schon sagtest, mal wie so ein Autoverkäufer rüberkommt. Also irgendwie ein Marketing-Typ, aber auf keinen Fall ein Sektenoberhaupt.
Genau, ja. Den haben die sehr stark verändert. Der ist jetzt sehr viel mystischer und düsterer, zumindest wirklich auch am Anfang des Spiels. Ja, dann wacht Leon auf und wir sehen, dass Leon gefesselt ist. Und zwar, finde ich, auf eine sehr seltsame Art und Weise. Der hat quasi, im Grunde trägt er sowas wie Handschellen und an den Handschellen ist eine massive Eisenkette befestigt. Und die Kette ist quasi über so ein Rad, so ein komisches Gewinde, läuft über die Decke und ist da über so ein Rad befestigt. Und auf der anderen Seite hängt eben Luis, den wir gerade aus dem Sack gerettet hätten, auch an Handschellen an der Kette. Und so sind die quasi über dieses Rad mit dieser beweglichen Kette irgendwie verbunden miteinander. Ich finde, das ist eine unnötig komplexe und seltsame Art, um zwei Leute in einem Raum zu fesseln. Ich weiß nicht, was sie sich da gedacht haben dabei.
Also ich kenne es tatsächlich, der Bezug ist jetzt mega weird, aber verkrafte das bitte. So ein ähnliches Ding gibt es ja tatsächlich auch in Shrek 4, also dem letzten Shrek-Film, und da sind Fiona und Shrek an diesem Ding gefesselt und es ist der gleiche Mechanismus, dass wenn du daran reißt, dass die Person auf der anderen Seite halt näher an dich gezogen wird und umgekehrt, aber da schickt man auch einen Drachen rein, damit beide gefressen werden. Letztendlich werden sie nicht gefressen, sondern tricksen das Vieh aus, aber die Falle würde ich auch eher fände ich auch eher sinnvoller, wenn jetzt quasi einfach drei Zombie-Hunde reinlassen, dann ist das, glaube ich, ein umso makaber, dieses Teil zu benutzen. Aber um Leute zu fesseln, macht das keinen Sinn.
Aber wenn das genau so auch in Shrek 4 vorkommt, dann frage ich mich, ob es da realweltliche Bezüge dazu gibt. Hat man im Mittelalter vielleicht Leute, sollte das so eine Art Foltermethode sein, dass immer nur einer sitzen kann, weil die Kette nicht lang genug ist, ne? An sowas musste ich gleich jetzt denken, als du das gesagt hast. Man hat sich
ja. Ich glaube, das dient dem Stress, dass die beide Gefangene sich bescheuert machen, ne? Dass ja. quasi der eine reißt, der andere wird mitgezogen. Ja, ne, genau.
Im Mittelalter, die Foltermethoden, denen traue ich alles zu, dass die sich, was die sich so an sadistischen Bullshit haben einfallen lassen. Also wer weiß, ob die nicht sogar mit einer zu kurzen Kette irgendwie und zwei Leuten, die dranhängen, irgendwie sich was, na, wer weiß, könnte ja sein.
Fällt mir gerade ein, Saw 4, am Anfang gibt's sowas Ähnliches auch.
Ah ja, guck, ja. Die vierten Teile, Resident Evil 4, Shrek 4, Saw 4, ist das so ein Insider, dass in dem vierten Teil muss immer so diese komische, nee, weißt, das ist wahrscheinlich so, es gibt so eine Film- und Videospiel-Produktionsverschwörung im Hintergrund und das ist so die geheime Botschaft, das verstehen nur die Auserwählten. Wenn in vierten Teilen sowas vorkommt, dann ist das irgendein Zeichen für was, das wir nicht verstehen.
Okay, wir haben zumindest das Zeichen entdeckt. Wir haben noch keine Ahnung, wofür es steht. Aber ich weiß nicht, wie viel Prozent wir von diesem Mythos jetzt aufgelöst haben. Aber ja, alles hängt mit Shrek zusammen.
Wahrscheinlich wissen wir schon zu viel.
Ich wusste es.
Ja, ich bin gespannt.
Wir wissen zu viel. Gleich wird die Aufnahme gestoppt von irgendwo extern. Keine Ahnung. Finde ich halt interessant, dass sie das halt jetzt im Remake halt eingebaut haben. Im Original waren beide einfach nur gefesselt. Und zwar deutlich effizienter für ein Hinrichtungskommando. Hierbei haben die viel zu viel Spielraum. Ich finde es sehr interessant, wie es die Steuerung von beiden Teilen irgendwie wiedergibt. Gibt diese Falle. Aber ja, so im Original wie auch im Remake machen die beiden mit dem Exekutionskommando schnell kurzen Prozess. Ich finde es aber auch sehr interessant, dass die Gespräche komplett anders sind im direkten Vergleich zwischen Original und Remake.
Mhm. Ich finde, Louis ist ein sehr anderer Charakter geworden. Die beiden fangen ja dann an zu reden und Leon verhört Louis so ein bisschen, weil der offensichtlich irgendwas über Ashley weiß. Und der war im Original, finde ich, ein bisschen wortkarger und hat wirklich nur in so coolen One-Linern kommuniziert. Die haben so ein bisschen die Dialoge nachempfunden, die haben die inhaltlich, also es ist so, als ob die Zitate, also als ob die One-Liner aus dem Original zu kleine Satzbausteine im Remake gemacht haben, damit das irgendwie noch vorkommt, aber die Dialoge sind viel ausführlicher. Und Louise wirkt jetzt irgendwie so ein mehr shady irgendwie, so ein bisschen mehr, man will ihm nicht vertrauen so richtig, ne, der hat Sachen zu verbergen.
Das ist lustig, im englischen Original, also im Remake, also englisches Original, haha. Im Remake, im Originalton sagt Leon auch fishy, also für verdächtig zu ihm. Mhm. Und im Original unterhalten die sich ja eigentlich darüber, ne, wie sind die da hingekommen, suchst du die Tochter des Präsidenten? Und dann im Original reden sie auch noch darüber, dass ja beide offenbar Cops waren. Und Leon erzählt auch so ein bisschen von Raccoon City. Das fehlt im Remake komplett. Im Remake ist Leon quasi gefesselt, aber er wandelt diese Situation sofort in ein Verhör. Das ist sehr, sehr cool.
Es ist ja auch ganz stark so dargestellt in dieser Cutscene, dass Leon die Person von den beiden ist, die Kontrolle über die Situation hat. Er ist auch immer der an der Kette zieht quasi, ne, während Louis halt immer nur dran hängt und rumgeworfen wird. Und die arbeiten ja dann so ein bisschen zusammen, um diese komische Kurbel von der Decke zu reißen, weil die auch nicht mehr so stabil ist. Und da sieht's halt auch ganz stark so aus, als würde Leon im Grunde die ganze Arbeit leisten, während Louis halt so ein bisschen dran hängt. Der lässt das so ein bisschen mit sich machen, anstatt dass er wirklich mitmacht oder aktiv wird.
Finde ich eigentlich eine gute in a nutshell für deren gemeinsame Zusammenarbeit, vor allem wenn man über die KI in Remake spricht, ne?
Ja, genau, da haben wir noch ein bisschen, bis wir da hinkommen, aber ja, das stimmt. Genau, durch den Lärm, die beiden schaffen es dann eben wirklich auch diese Kurbel von der Decke zu reißen, durch den Lärm kommt dann eben der Kerl mit der Axt rein. Das ist irgendwie ein bisschen komisch inszeniert, ne? Im Original wirkte es ja so, als würde jetzt der Henker mit seiner großen Axt kommen und dann können die sich irgendwie so hinrollen, dass die blöderweise befreit statt getötet werden. Und hier wirkt es wirklich so, als wäre nur irgend so ein random Dude durch den Lärm zufällig irgendwie aufmerksam geworden. Und den erwürgen die dann mit der Kette. Auch da hat Leon natürlich wieder das volle Kommando und macht alles, während Louis nur so dranhängt. Und dann brechen die dem, glaube ich, das Genick, so wird's dargestellt. Und dann verliert er zufällig natürlich den Schlüssel, den die brauchen für ihre Handschellen. Und Luis kriegt dann den Schlüssel, befreit sich als Ersten und geht dann. Ne? Der will anscheinend auch nicht mehr mit Leon reden. Der will auch nicht mehr in dieser Verhörsituation sein. Der hat ihm die Information gegeben, dass Ashley wohl in eine Kirche gebracht wurde und mehr sagt er ihm aber nicht. Wirft ihm aber dann quasi den Schlüssel noch so in die andere Ecke vom Raum, weil er offensichtlich schon will, dass Leon sich befreien kann. Der ist jetzt nicht wirklich antagonistisch eingestellt. Es wird schon so dargestellt von wegen, hey, der Feind meiner Feinde und so weiter. Aber so richtig zusammenarbeiten und so richtig Vertrauen ist da nicht zwischen den beiden.
Hey, we're not done here.
Later, amigo.
Vorher auch vor dem Hintergrund, sonst hättest du ja einen Begleiter gehabt, ne? Und er hat das in dem Sinne verhindert, dass es auch weiterhin ein Solo-Abenteuer bleibt, auch wenn er später dazukommt. So richtig einschätzen kann man ihn nicht, ne? Wir kennen ihn ja aus dem Original. Ich fände es interessant zu wissen, wie Leute zu ihm stehen, die ihn ja wirklich jetzt erst über das Remake kennenlernen. Interessanterweise, dieser Henker, der im Original kommt, den tritt Leon mit einem Kick gegen die Wand. Und das habe ich mir jetzt tatsächlich nochmal angesehen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das dieser Genick Brick Kick war, den wir aus dem ersten Kapitel gesehen haben, womit Leon den ersten Insassen umgebracht hat. Auch so von der Kameraperspektive her.
Ja, das ist interessant. Das könnte sehr gut sein. Das macht das Spiel sehr oft, dass Elemente aus dem Original schon im Spiel sind, teilweise sogar sehr originalgetreu, nur an anderen Stellen irgendwie. Als hätte man Mosaik neu zusammengesetzt irgendwie, aber mit den gleichen Teilen, so wirkt es manchmal. Das könnte sehr gut sein.
Finde ich mega interessant, dass du das erwähnst, weil wenn wir jetzt uns gleich vor allem die Architektur dieses Levels angucken, wirst du das noch sehr, sehr häufig haben.
Oh ja, ganz genau. Ja, Leon stellt dann eben fest, nachdem er sich befreit hat, dass sein ganzes Inventar ihm abgenommen wurde, was ja auch in gewisser Weise Sinn macht, ne? Aber eine Sache frage ich mich da noch, ne? Da habe ich mich echt gefragt, okay, Luis war ursprünglich in dem Keller in einem Sack und dann wollte doch, haben wir in der letzten Folge gesagt, dieser Ganador, diese Luke aufbrechen, um irgendwie an ihn ranzukommen, was ich schon mal sehr weird finde, weil wer hat ihn denn dann da eingesperrt? Das sieht nicht so aus, als hätte er die von innen verbarrikadiert, im Gegenteil, die wurde von außen zugenagelt, die Luke. Wie ist er in den Sack gekommen und so weiter? Und dann nehmen die den aber nochmal gefangen und bring ihn in diese Fabrikanlage gemeinsam mit Leon und so weiter. Und dann verlässt er die Fabrik, aus der es nur einen Ausweg gibt, der voller Gegner ist. Also das ist schon alles sehr mysteriös, wie der an die Orte kommt und was die Ganados mit ihm vorhaben und warum er da ist und wie er sich fortbewegt. Ja, das ist alles vielleicht nicht so gut durchgeplant, habe ich das Gefühl. Aber gut.
Da darf man echt nicht nach der Logik fragen. Das merkst du auch vor allem bei Zwischensequenzen, wo also er ist nie dort, wo wir waren. Ne? Der hat einfach einen ganz anderen Weg genommen. Das ist, glaube ich, für mich noch eher noch hinter der Debatte mit, ob die Fässer jetzt gut oder schlecht markiert sind.
Ja, genau. Ja, und das fand ich dann eben ganz interessant. Nachdem man die Kontrolle über Leon kriegt, im Original ist es ja so, dass man in irgendeiner alten Hütte an der Schlucht ist und dann geht man ums Eck und dann kommt der Händler und sagt, komm mal raus, ne, und so weiter. Und ich habe erwartet, das passiert jetzt auch so ungefähr in dem Teil. Und dann gehe ich durch die Tür nach draußen und dann stehe ich plötzlich in so einem, also auf mich wirkte es, als wäre ich in der Kanalisation. Das war irgendwie so ein unterirdischer Raum. Ich meine, da ist auch irgendwie ein Abwasserrohr oder sowas zu sehen. Also statt in einer Hütte irgendwo an der Oberfläche bin ich hier scheinbar plötzlich irgendwie unterirdisch und es wirkt so ein bisschen industriell und konnte erst gar nicht zuordnen, was hier eigentlich los ist.
Das ist auch, glaube ich, so der irritierendste Teil in dem gesamten Level, was sehr interessant ist, weil die Architektur, in der wir uns befinden, die kommt im Original deutlich später vor, aber es ist exakt der gleiche Raum mit dieser Möglichkeit. Du siehst diesen Wasserfall und im Original ist es möglich, runterzuspringen. Hier ist es nicht möglich, aber ich kannte es irgendwoher, ich konnte es nur nicht zuordnen, aber die haben diese gesamte Architektur des Levels verdreht. Den Bereich, den wir jetzt sehen, der kommt im Original viel, viel später.
Genau, das habe ich dann eben auch schön langsam verstanden, dass wir quasi in der Fabrik sind, die man schon aus dem Original kennt. Nur im Original kämpft man sich vom Eingang der Fabrik nach hinten durch und es ist wirklich so Belagerung und Dynamitstangen werden geworfen und Gegner gehen in Deckung und alles. Und hier haben die dem einen ganz neuen Spin gegeben. Erstens so ein bisschen wortwörtlich, weil man jetzt von hinten startet und sich zum Eingang vorkämpfen muss. Und zweitens, weil man gleich am Anfang quasi so eine Leiche in einem Flur sitzen findet und an der Leiche findet man ein Messer. Und das ist in dem Moment das einzige Item, das man im Inventar hat. Und im Endeffekt beginnt hier so ein bisschen nochmal ein explizites Messer-Tutorial im Anfang des zweiten Kapitels. Da kommt dann auch gleich mal so ein Einblendungstext, der bringt einen Stealth-Kills zum ersten Mal bei. Also hier lernt man die erst offiziell. Und der erste Gegner, den man dann trifft, steht auch wirklich mit dem Rücken zu einem und
der Klassiker
reagiert auch nicht und will quasi erdolcht werden.
Der Klassiker. Es ist immer irgendwie die undankbarste Aufgabe in einem Videospiel, der Stealth-Tutorial-Gegner zu sein.
Ja, das stimmt.
Der wird sich auch niemals umdrehen. Alle anderen Gegner haben die Möglichkeit, sich umzudrehen. Der kann das nicht. Der ist dafür verflucht, immer geradeaus zu gucken und dann seinen Zweck zu erfüllen.
Hast du das mal getestet, ob der sich wirklich nicht umdrehen kann? Weil ich habe es tatsächlich in meinem New Game Plus, ich habe jetzt nicht rumexperimentiert, aber in meinem New Game Plus und Plus Plus bin ich halt beide Male einfach durch die Tür gerannt, auf ihn zu und konnte ihn auch erdolchen. Kann sein, dass ich einfach nur zu schnell war, aber der wirkt auf jeden Fall ein bisschen noch träger oder unaufmerksamer als alle anderen Gegner in dem Spiel.
Ich finde, ich denke stark, nicht, dass ich das wichtig finde, aber ich gehe stark davon aus, dass er so programmiert ist, dass er dafür gedacht ist, wenn du an ihm vorbeiläufst, dann hast du aber auch die Tutorial-Einblendung absichtlich übersehen.
Ja, das stimmt. Also auf jeden Fall ist es so gedacht, genau.
Ja, ich finde die Idee, finde ich sehr, sehr cool. Ich bin irritiert, dass das Messer erst in dem Moment quasi erklärt wird, obwohl du es schon vorher gebrauchst, jedes Mal, wenn du halt in Gefangenschaft genommen wirst oder in den Schwitzkasten, finde ich ein bisschen merkwürdig, achronologisch. Und ich finde, dieser Part hat einen sehr lustigen, interessanten Kniff, aber die Fabrik dauert im Original viel, viel länger. Und hier hat man quasi sich gesagt, nee, schmeißen wir das Starthaus weg. Jetzt ist die Fabrik das Starthaus und wir haben es 2 bis 3 Gegner drin. Ich finde den Part interessant. Ich finde es nur schade. Also, im Original war die Fabrik deutlich größer und gefährlicher.
Ja, vor allem gefährlicher auf jeden Fall. Ja, genau. Nach dem Stealth-Kill-Tutorial kommt ja dann gleich noch das Konter-Tutorial. Also, ich meine, das Messer hat man zwar von Anfang an, aber wie wir ja schon gesagt haben, geht's halt sehr schnell kaputt. Du kannst das nur ein paar Mal benutzen und dann ist es weg. Und dann spielst du ja unter Umständen doch noch einen sehr langen Part ohne Messer. Ne? So macht es dann vielleicht in der Betrachtung nochmal Sinn, dass man dann jetzt ein explizites Messer-Tutorial nochmal einbaut. Aber es ist schon komisch platziert, finde ich auch. Genau, der zweite Gegner, der sieht einem dann, der ist so platziert, der muss dich sehen. Also da will das Spiel dann, dass du mal mit dem Kontern rum experimentierst. Und den dritten kannst du dann stealthen oder er sieht dich und du gehst in den Kampf. Das ist dann so ein bisschen, der dritte ist nochmal so ein richtiger, wo du dein Schleichen auch ein bisschen üben kannst, wenn du willst.
Ich habe das dritte Kapitel tatsächlich jetzt vor der Aufnahme 2-mal hintereinander nochmal durchgespielt und bei dem finde ich es interessant, du hast ja quasi diese kaputten Wände und du kannst einmal um die kaputte Wand herumschleichen oder du springst direkt über die kaputte Wand und erdolchst ihn. Also das ist auch möglich und das sind die einzigen 3 Gegner in der Fabrikhalle und ich habe das Gefühl, du hast ja auch diesen Moment, dass du durch eine kaputte Wand den Raum sehen kannst, in dem deine Sachen liegen und im Original hast du das auch nur da ist es halt so ein optionaler Schatz. Deswegen, das fand ich sehr, sehr interessant. Also ich habe echt gefühlt, wie das quasi das Original ist und gleichzeitig die Erweiterung durch das Remake.
Ja, genau. Es ist so alles da, aber alles ganz anders. Das ist schon irgendwie cool. Ich bin mir übrigens sehr sicher, dass diese 3 Gegner oder zumindest der zweite, den man dann wirklich zu einem Messerkampf herausfordern muss, sehr stark reduzierte Lebensenergie hat im Vergleich zu allen anderen im Spiel. Bin ich mir ziemlich sicher. Müsste ich mal ganz genau testen, aber ich denke, der ist irgendwie nach 2 Messerstichen bei mir kaputt gegangen und das kann irgendwie nicht sein. Ja.
Das habe ich aber auch häufiger das Gefühl, dass manche Gegner, du schießt auf den Kopf, du trittst sie um und dann sind sie schon tot. Oder du messerst die einmal und dann kickst du sie um und manchmal liegen sie auf dem Boden und bewegen sich noch. Die haben nicht alle die gleiche Lebensenergie. Also manche sind auch schon viel, viel schneller tot. Ich hatte schon zu oft das irritierende Gefühl, okay, du machst nichts mehr, ja gut, dann meinetwegen.
Wirklich komisch. Ich frage mich auch, ob es wirklich sowas gibt wie kritische Treffer in dem Spiel. Weil es gibt zwar Waffen, die zum Beispiel wie die Killer 7, aber da kommen wir erst sehr viel später dazu, aber wenn man die auf Maximum upgradet, also dieses Spezial-Upgrade kauft, hat das eine höhere kritische Trefferschaden, kriegt das. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das nur für die Schwachpunkte der Bosse und so weiter gilt oder ob es wirklich sowas gibt wie kritische Treffer in dem Spiel. Das habe ich noch nicht so ganz durchschaut. Aber es gibt definitiv da große Unterschiede. Ja.
Dann folgt ein sehr nettes Rätsel, wie ich finde, dass wir an einer Kurbel drehen müssen, um die Türe dieses Lagerraums zu öffnen. Aber das geht auf Zeit. Das heißt, diese Tür fährt halt langsam wieder runter. Und du musst halt relativ schnell dann diesen Rückweg antreten. Und beim zweiten Mal ist es mir tatsächlich passiert. Ich weiß nicht, wie ich es beim ersten Mal verhindert habe. Aber sie haben ja tatsächlich direkt eine Bärenfalle vor dieses sich schließende Tor gesetzt. Und das fand ich irgendwie sehr lustig, weil ich hatte beim zweiten Mal extrem viel Zeit noch gehabt, da durchzuschlüpfen. Ich glaube, beim allerersten Playthrough habe ich mich viel zu dumm angestellt und musste quasi durch 5 cm noch durchwanken. Aber beim dritten Mal wurde ich jetzt von der Bärenfalle erwischt und durfte dann zugucken. Aber ich habe es trotzdem noch geschafft. Aber das fand ich irgendwie witzig.
Ja, genau. Das sind sogar zwei Bärenfallen. Ich habe mir die im Vorfeld schon angeguckt und habe die ignoriert und hätte die da vielleicht schon mit meinem Messer einfach zumachen sollen. Man kann ja draufhauen und dann gehen die von allein zu. Und dann habe ich beim Hinlaufen auf Zeit quasi so drauf geachtet, dass ich durch diese beiden Bärenfallen durch mich so quetsche gerade noch. Ist wirklich nicht viel Platz, aber hat funktioniert.
Genau. Ja, und dann bekommst du all deine Sachen und irritierenderweise liegen da einfach auf dem Tisch 5 Messer.
Ja,
und
es ist so komisch, ne? Da liegt am Anfang nur wirklich so das Inventar, die Pistole und irgendwie, ne, das ist so schön dekoriert und dann klickt man drauf, dann verschwindet das, man hat sein Inventar wieder und plötzlich erscheinen auf dem Tisch 1 Heilkraut und 5 Messer. Einfach so, die man dann auch noch mitnehmen kann. Aber warum nicht?
Also das finde ich ja so strange, ne? Als ob sie jetzt quasi für einen Ausgleich sorgen, dass du jetzt auch mal wirklich das Messer als Element im Kampf mitnutzen darfst. Wie gesagt, das ist immer noch meine Kritik am Dorfkampf, dass da das Messer halt viel zu schnell nicht mehr verwendet werden kann. Und jetzt kriegst du plötzlich 5 Messer. Also ich finde, das ist total merkwürdig. Aber dieses Level finde ich von der Balance her schon deutlich besser als das erste.
In dem gleichen kleinen Kästchen ist er dann, in dem gleichen kleinen Raum ist er dann noch so ein Kästchen, das können wir aber noch nicht öffnen, das ist verschlossen. Und dann.
Bist du da zurückgelaufen, als du dann später einen Schlüssel gefunden hast?
Ja, genau, bin ich zurückgelaufen.
Was ist da drin?
Da ist ein Schatz drin, eine Maske einfach nur.
Ah, okay.
Aber ja, das finde ich nämlich ganz interessant mit den kleinen Schlüsseln, weil das ist ja auch ein Element, das es im Original nicht gab. Man findet ja jetzt quasi vor allem im Dorfbereich, auch im Schloss noch ein bisschen, so kleine Schlüssel, die kann man aus irgendeinem Grund nur einmal benutzen, dann zerfallen die zu Staub oder so und man kann damit eben 5 Kommoden öffnen, die übers Dorf verteilt sind. Und das ist interessanterweise ein Element, das hatte Resident Evil 1 drin. Also wenn man Chris gespielt hat, weil Jill ist ja the Master of Unlocking, die hatte den Lockpick und Chris musste dagegen kleine Schlüssel sammeln, mit denen er aber immer nur ein Schloss in diesem Herrenhaus öffnen kann. Und das hat dann Resident Evil 7 quasi mit der Re-Engine, mit der Neuadaption der Resident Evil Reihe wieder so ein bisschen zurückgebracht mit diesen Schlüsseln, die man für optionale Schätze, meistens war da dann Munition oder sowas drin, öffnen konnte. Und jetzt haben die das quasi auch ins Remake von Resident Evil 4 übertragen. Fand ich eigentlich, ich habe so ein bisschen als Hommage an das allererste Resident Evil gesehen, deswegen fand ich das eigentlich ganz nett, dass die Mechanik dann noch irgendwie so reingequetscht haben in das Spiel.
Zieht sich durchs gesamte Spiel und da habe ich tatsächlich nicht immer das Glück gehabt, alle Schlüssel zu haben und ich finde, das Spiel kommuniziert auch nicht gut, wenn ich später noch einen Schlüssel habe, ob ich den überhaupt noch verwenden kann oder treffe ich noch mal da drauf, das finde ich, kommuniziert es nicht immer ganz gut oder vielleicht sollte man da fleißiger und aufmerksamer sein. Also ich hatte immer mal wieder Schlüssel zum Öffnen, manchmal hatte ich auch keine und ich habe auf normalen Schwierigkeitsgrad habe ich es jetzt irgendwie nicht bereut, auch wenn es echt mit dem Geld ist, das so eine Sache. Und Schätze sollte man schon nicht ignorieren.
Genau, und das Geld und die Schätze sind ein gutes Stichwort, weil wenn man jetzt diesen kleinen Raum durch die zweite Tür, die aber von der anderen Seite verriegelt war, quasi öffnet und wieder da rausgeht, wo auch die Kurbel war, mit dem man diese auf Zeit sich schließende Tür geöffnet hat, dann kommt eine kurze Cutscene, und zwar genau die, die ich eben an der Stelle nach dem Gefangensein vermisst habe, in der Händler durch so einen Schlitz in der Tür guckt, und in dem Teil schließt er sogar für uns die Tür auf, also der lässt uns dann sogar aus der Fabrik raus und sagt so, hey, Stranger, Fremder, komm mal her.
Over here, Stranger. Who's that?
Genau, dann dürfen wir die Fabrik verlassen und kommen auf so einen kleinen, sehr heruntergekommenen industriellen Vorhof, wo der Händler sein Lager aufgeschlagen hat. Und wir können zum ersten Mal in sein Inventar gucken und unser Geld ausgeben und gucken, was wir alles so machen können. Denn der hat ja auch sehr viele neue Mechaniken bekommen, die es im Original noch nicht gab.
Ich find's nur lustig, dass als er die Tür öffnet und Leon so fragt, wer ist das denn? Und ich hatte mich als Fan ertappt gefühlt, Leon, das musst du doch wissen, Herrgott, das ist die bekannteste Figur aus Resident Evil, jetzt come on. Aber ich fand's so lustig, dass quasi so 99% der Welt wusste, wer das ist, und Leon so, hä, wer ist das denn? Als ob er komplett late to the party gekommen ist. Der hat das im Original, glaube ich, auch nie kommentiert, diesen Menschen.
Nee. Glaube ich auch nicht. Der ist tatsächlich jetzt auch ein bisschen mehr so eingebaut in die Welt der Händler. Also dadurch, dass eben zum Beispiel Leon überhaupt auf ihn reagiert, das macht ihn ein bisschen realer. Im Original war das immer so ein bisschen, okay, der ist jetzt eine Spielmechanik offensichtlich, der aber eigentlich sonst nichts hier verloren hat. Der bleibt zwar jetzt im Remake auch sehr mysteriös und teilweise auch sehr unlogisch und hat entweder magische Kräfte oder das unglaublich komplexeste Aufzugssystem unterirdisch überhaupt. Man weiß es nicht genau, wie das funktioniert, aber dazu kommen wir auch alles noch. Aber auf jeden Fall wirkt er ein bisschen mehr in diese Welt integriert, habe ich das Gefühl.
Und da glaube ich, der Händler, der Duke aus Resident Evil Village war ja seine Hommage. Der hatte ja auch ähnliche Zitate wie der Händler aus Resident Evil 4. Und der Duke war ja tatsächlich, der hatte seinen Stand ja nicht immer mal irgendwo, also der hat ihn ja nicht separiert gehabt, sondern ich fand, Village hatte so das Talent dafür, den Duke einfach überall flüssig in jedes Gebäude einzusetzen. Dass der auch so in einem richtigen Zimmer im Schloss war, dass der so ein richtige, dass er mit seiner Kutsche irgendwo lang gefahren ist. Also der war immer sehr, sehr gut platziert, als ob der Filialen hätte. Und jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, das ist quasi nochmal als Inspiration genommen für den neuen Händler in Resident Evil 4 Remake, weil der jetzt einfach nicht nur in irgendeiner Seitengasse ist, sondern auch immer passend zum jeweiligen Gelände irgendwo seinen Stand aufgemacht hat. Ich glaube, das Kurioseste war eine total vermüllte Küche irgendwo auf der Insel. Aber ich mag den Händler halt immer noch und kann bis heute nicht sagen, was es mit dieser lila Flamme auf sich hat. Ich weiß, wenn ich die lila Flamme sehe, dann weiß ich, das ist ein Händler. Das ist ein bisschen wie das McDonald's-Logo. Man sieht es schon von Weitem. Aber ich weiß nicht, was es mit dieser Flamme auf sich hat. Weißt du das zufällig?
Nee, nicht wirklich. Aber da könnte man sehr viel drüber spekulieren. Da bin ich schon gespannt, wenn wir ins Schloss kommen. Weil neben der lila Flamme spielen ja jetzt auch eine rote Flamme und eine blaue Flamme im Schlossbereich sehr wichtige Rollen noch. Und das ist schon irgendwie interessant und spannend, was es da mit diesen verschiedenen Flammenarten auf sich hat und wie die in diese ganze Welt passen und so weiter. So richtig erklärt wird das aber meines Wissens nie wirklich. Da kann man nur drüber nachdenken, was das bedeuten könnte. Ja, genau, Händler. Ich war erstens sehr froh und sehr erleichtert, als ich den getroffen habe, denn ich habe zwar meine Ausrüstung wiederbekommen und so weiter und so fort, aber ich war an dem Punkt schon relativ ausgelaugt, was mein Inventar angeht. Also ich habe da schon ziemlich viel Heilung und Munition in so manchem Gegner gesteckt, da war nicht mehr so viel übrig von meinem ersten Playthrough an der Stelle. Und ich war vor allem auch mit dem kaputten Messer, ne, das Spiel schenkt einem ja an der Stelle unnötig viel kleine Messer, aber ich hatte schon das Gefühl gehabt, das ist jetzt auch höchste Eisenbahn, dass endlich dieser Händler kommt und bei dem ich mal ein bisschen upgraden kann, mein Equipment. Gerade die Startpistole auf dem höheren Schwierigkeitsgrad fühlt sich auch leider ein bisschen untermächtig an. Die hat wirklich, teilweise löst die halt bei Gegnern, auch bei Kopfschüssen, keinerlei Reaktion aus und nix. Das fand ich ein bisschen schade. Genau, und jetzt bin ich eben zum Händler gegangen und habe mal sein Menü mir angeguckt. Aber erstmal findet man ja einen blauen Zettel, genauso wie bei dem 5 Medaillen, die man auf der Farm zerstören sollte, wo irgendwas draufsteht von wegen, ja, hier, die Fabrik ist so rattenverseucht und vielleicht haben die Krankheiten und so und kannst du nicht bitte die Ratten töten. Und das sind so ein bisschen jetzt diese Fetch-Quests, die da eingeführt wurden in Resident Evil 4. Da hast du ja schon angedeutet, dass du da kein Fan davon bist.
Weil es überhaupt nicht passt. Ich meine, ich bin in einem Survival-Abenteuer, ich soll die Präsidententochter retten, aber ich habe doch beim besten Willen keine Zeit oder Muße, sowas zu machen. Also, das passt zu dieser Figur überhaupt nicht und das passt auch nicht zu meinem Spielverhalten. Das ist das Gleiche, wie wenn man einem argumentiert, du bist ja quasi so der Chosen One in jedem Spiel, aber du hast manchmal auch echt die Zeit für NPCs einen Sack Getreide zu holen. Und ich habe das mit den Ratten einfach mal gemacht und mal, ich habe das sonst immer ignoriert in allen Playthroughs, jetzt für die Vorbereitung habe ich es mal gemacht. Die Viecher sind auch echt schnell und es sind Gott sei Dank auch nur 3 Stück. Aber so richtig geil fühlte ich mich damit nicht, weil, hallo, ich, wie gesagt, Präsidententochter retten, das hat oberste Priorität. Irgendwelche kleinen Hausaufgaben machen, nee. Nee.
Also ich mag diese Nebenquests, die sie hier eingebaut haben, eigentlich ganz gerne, weil die haben das, finde ich, auch ganz cool gemacht, wie man auch bei dieser Rattenquest merkt, dass das jetzt nichts ist, wo du dich unnötig irgendwie noch mal auf eine ewig Backtracking in ein anderes Gebiet begeben musst oder sowas, sondern das war halt wirklich in der Fabrik nebenan. Du gehst noch mal kurz durch die Tür durch und musst auch nicht weit irgendwie in die Fabrik rein, dann findest du schon die 3 Ratten und fertig. Das finde ich eigentlich ganz cool, dass die das schön linear in das Ganze integriert haben, ohne den Spielfluss großartig aufzuhalten. Mein Kritikpunkt wäre eher, dass ich echt keinen Bock habe, harmlose, nicht infizierte Ratten zu töten. Die haben niemandem was getan. Die sind da einfach in der Fabrik und haben eine gute Zeit. Und dann komme ich und bringe die mit meinem Messer um, damit mir der Händler ein paar Edelsteine gibt. Da bin ich dagegen.
Würde ich für meine Argumentation nutzen, die Sachen abzuschaffen. Ich finde, Resident Evil 4 macht immer dann Sinn, wenn alles Gamey-artige deinen Playthrough unterstützt, ne? Quasi wie auch der Händler. Der Händler ist unrealistisch, aber für meine Mission, und ich muss ja permanent Munition haben und ich muss permanent ausgerüstet werden, dann macht es Sinn. Das finde ich, das war irgendwie beim ersten Mal lustig. Ich weiß nicht, wie viele Aufträge es im Original gibt, deutlich weniger. Und hier fand ich immer, es gab für jeden Bereich wieder sowas. Und das passt vor allem für mich in so ein realistisches Szenario nicht rein. Und es ist auch nicht so, es ist wieder so gamey, aber es unterstützt meinen Playthrough nicht, außer ich will Spinels haben. Es gibt noch weitere solcher Elemente, man kann sie Gott sei Dank ignorieren.
Ja, ich mag das, wie gesagt. Im Original gab es tatsächlich nur die 15 blauen Medaillen, die über einen großen Teil des Dorfbereichs verteilt waren. Sonst gar nichts, was so Minispiele angeht. Genau, das ist jetzt wirklich auf so einzelne Gebiete konzentriert. Es gibt schon ziemlich viele Missionen über das ganze Spiel verteilt, aber ich finde das immer ganz schön, weil das quasi immer diesen ganzen Räumen, die es so gibt, nochmal so eine zusätzliche Komponente gibt. Es ist immer so, okay, man kann hier durchlaufen und gegen alle kämpfen und looten und nebenbei, wenn man Bock hat, macht man die 5 Medaillen kaputt, die es hier gibt oder sucht die 5 Ratten, die hier rumlaufen, oder ne? Also ich fand das nett, mich hat das nie gestört, ich fand das ganz cool. Vor allem,
ich sammle auf meinen Abenteuern halt keine Payback-Punkte oder Spinell-Punkte.
Vor allem gibt's ja wirklich 3 Missionen. Die sind sehr cool, weil die bringen dich tatsächlich zu einzigartigen Kreaturen, die du ansonsten im Spielverlauf nicht triffst. Das finde ich schon coole Nebenmissionen. Aber
ich möchte nur eine Sache da ergänzen, warum das mich so stört. Du hattest im Original diese 15 Medaillen, hast du die weggeschossen, hast du eine sehr besondere Pistole dafür bekommen. Ich finde aber jetzt zum Beispiel hast du das Gefühl, dass jede Aufgabe nicht unbedingt dich irgendwie so gebührend belohnt, sondern ja nur dir Spinels gibt. Und die kannst du ja quasi in Massen, kannst du gegen coole Sachen eintauschen. Das heißt, dieser Belohnungseffekt wird dann komplett in den Shop verfrachtet, während sich diese Mini-Aufgaben wirklich wie Arbeit anfühlen, weil ja, also manche Aufgaben werden mit Bossen belohnt, manche aber einfach nur mit Spinels. Und die ähneln sich ja auch alle. Deswegen in der Masse nervt es mich dann, aber ist es auch wieder eine Geschmacksfrage.
Ja,
Verzeihung, das wollte ich noch ergänzen.
So viele sind es ja auch wieder nicht, finde ich. Aber gut.
Viel zu viele.
Na gut, dann reden wir jetzt endlich mit dem Händler, den wir jetzt zum ersten Mal sehen. Deswegen würde ich da gern mal ein bisschen drauf eingehen, was es jetzt mit dem auf sich hat im Remake. Wenn wir mit dem sprechen, haben wir gleich mal 3 Menüpunkte. Übrigens, weil ich gerade sprechen gesagt habe, im Englischen ist der perfekt synchronisiert. Klingt fast wie der Originalhändler mit dem gleichen Dialekt. Ich weiß gar nicht, wie ich den einordnen soll. So ein bisschen irisch oder schottisch oder sowas vielleicht, keine Ahnung. Und dieser rauen, kratzigen Stimme, ne, wunderbar. Ich liebe die Synchronstimme vom Händler im Englischen. Es ist der Hammer.
Und großartig, vor allem, der ist jetzt auch noch viel, viel persönlicher. Ne? Du hast wirklich das Gefühl, dass der eine Geschichte erlebt hat. Und ich finde ihn großartig.
Super gut. Und ich habe das jetzt mal im Deutschen gespielt, aus Interesse, weil ich mir das alles so anhören wollte. Und abgesehen von Leon, der ist, finde ich, okay besetzt und hat auch einen guten Synchronsprecher, sind alle furchtbar. Und ganz, ganz schlimm finde ich den Händler. Weil der hat wirklich einfach einen Synchronsprecher bekommen, der einfach null zu dieser Figur passt. Man hört, dass der versucht, ne, der versucht so ein bisschen dieses sehr raue, sehr kratzige, ne, als würde er jeden Tag zum Frühstück gleich mal eine halbe Flasche Scotch und zwei Zigarren rauchen. So hört er sich an. Und das kann halt der Deutsche überhaupt nicht rüberbringen. Sehr schade. Aber ja, gut, im Englischen ist der wirklich super gut gelungen. Und dann begrüßt er einem eben und hat dann diese vier Menüpunkte bei Tune up, sell und trade, also kaufen, hochstufen, upgraden, wie auch immer das im Deutschen heißt, verkaufen und handeln, trade. Unter dem ersten Reiter buy habe ich dann gleich mal reingeguckt, weil mich natürlich interessiert hätte, welche Startwaffen stehen mir jetzt zur Verfügung. Und da entdeckt man einen Bolt Thrower, was jetzt wirklich auch eine ganz neue Waffe ist im Remake. Nicht ganz, ganz neu. Es ist so ein bisschen eine weitergedachte Version vom Minenwerfer. Im Grunde eine relativ moderne Armbrust. Dann war da drin ein Scharfschützengewehr, das SRM1903 oder 1903, keine Ahnung, mit Zielfernrohr, das man noch extra kaufen konnte, ein Erste-Hilfe-Spray, eine Erweiterung für den Koffer, damit man mehr Platz hat und mehr mitnehmen kann und, was auch jetzt eben neu ist, weil es ja jetzt Crafting neuerdings gibt, ein Rezept für Bolzen, dass man eben auch seine eigene Munition herstellen kann. Das fand ich ganz interessant. Lass mich noch kurz die anderen Menüpunkte durchgehen, dann können wir einzeln noch mal drüber reden, was wir mit unserem Geld an der Stelle angestellt haben. Unter Tune-Up kann man dann eben die Waffen hochstufen. Da sieht man schon, jede Waffe hat 4 Punkte. Also Angriffskraft, Munition, Nachladen, also wie viel Kugeln passend sind ins Magazin und die Feuerrate, die man für Geld hochstufen kann. Unter Verkaufen habe ich schon gesehen, dass man auch Schlüssel verkaufen kann, die man nicht mehr braucht. Da kommt auch extra so ein kleiner Tutorial-Text und die ganzen optionalen Schätze, die Edelsteine, alles, was man überall so findet. Und unter Trade, also eben genau dieses Spinell-Menü, über das wir schon geredet haben, wo man die Währung hauptsächlich für Nebenquests kriegt, kann man von Anfang an eine Schatzkarte kaufen. Dann werden einem wirklich auf der Map die Schätze angezeigt, die es so optional zu suchen gibt. Ein gelbes Kraut, die Punisher, also eine neue Pistole, ein gelber Diamant, den man einfach nur zu Geld machen kann, und der Laserpointer. Das sind so die Sachen, die Optionen, die man am Anfang hat. Und das ist im Vergleich zum Originalhändler, der halt einfach nur irgendwie ein paar Waffen und Upgrades angeboten hat, schon auch nochmal, finde ich, eine coole. Also ich fand das cool, diese Erweiterung mit diesem Spinell-Menü. Ich mochte, dass das so ein bisschen nochmal eine getrennte Währung ist von dem Standardgeld, die ja auch pro Playthrough dann nochmal so ein bisschen gedeckelt ist, wo ich mir da schon gedacht habe, okay, das wird langzeitmotivationstechnisch wahrscheinlich interessant. Ich finde das cool.
Wie die verdient werden, das kritisiere ich. Das Menü selber finde ich sehr, sehr cool. Vor allem, weil du ja über Spinell Payback Punkte Menü kannst du dir ja auch Schätze kaufen, falls du gerade. Das ist ja eine interessante Logik aus dem Original, dass du Schätze nicht sofort verkaufst, sondern wartest, bis du sie ja halt zusammenstecken kannst mit Kronen oder mit irgendwelchen sehr hübschen Gadgets, hübscher Schmuck in dem Sinne, Schatzkarten, Visier. Das finde ich immer ganz cool. Ich habe tatsächlich viele Spinells verdient, auch wenn ich die Nebenquests nicht gemacht habe. Also es gibt offenbar Möglichkeiten, Spinells auch so zu verdienen. Ich weiß nicht genau durch was. Und ich finde es interessant bei diesem Bolzenwerfer. Das ist ja ursprünglich erstmal nur eine sehr abgespeckte Variante des Minenwerfers, weil wir das Rezept für die Minenbolzen noch gar nicht haben. Und es Resident Evil 4 und The Evil Within ähneln sich ja richtig krass, vor allem weil Shinji Mikami daran mitgearbeitet hat. Aber das ist so für mich, wenn man Leon in der Hocke sieht, wie er mit einem Bolzenwerfer, es ist wirklich 1:1 wie aus The Evil Within. Die coole kleine Armbrust, die ich in meinem ersten Playthrough ganz nett fand. Im zweiten habe ich es jetzt liegen gelassen, weil sie hat nicht so viel Wumms wie die anderen Waffen und sie ist halt vor allem für einzelne Gegner ganz cool. Aber im Gemenge hast du einfach nicht die Zeit, damit sauber zu zielen.
Ich finde das mit Evil Within auch echt interessant, ne? Dass die im Grunde für das Remake von Resident Evil 4 Elemente aus dem geistigen Nachfolger von Resident Evil 4, da war schon gar nichts mehr mit Capcom zu tun hatte, nur von der gleichen Person, die zu dem Zeitpunkt Capcom schon verlassen hatte, erstellt wurde, übernommen haben. Es ist wirklich so dieses ganze Stealth-Kills, dass man sich anschleichen kann, überhaupt mit Messer, dass man das zur Verteidigung und so benutzen kann oder eben für so One-Hit-Attacken, das in die Hocke gehen und schleichen, die Armbrust, ne, da steckt wirklich viel. Ich habe sogar das Gefühl, so ein bisschen die Feuerphysik, wie das Feuer so an den Leuten hochbrennt, hat mich auch sehr stark an The Evil Within erinnert. Also da steckt tatsächlich auch eine ordentliche Portion Evil Within in diesem Resident Evil 4 Remake. Das finde ich schon sehr interessant.
Ja. Vom Gameplay her, also auf einer sehr kleinen Ebene, ja, wobei sie sich dann wieder in der Höhe komplett unterscheiden. Aber ich finde auch, dass das Sebastian, kurzer Punkt dazu, Sebastian ist natürlich im Evil Within deutlich verletzbarer. Leon ist jetzt durch seine neue Steuerung, ist der halt wirklich wie John Wick. Also wenn man das einmal drauf hat, dann ist der super.
Ja, total. Jo, genau. Ich habe dann natürlich erstmal alle meine Schätze verkauft, die ich zu dem Zeitpunkt hatte. Zu dem Zeitpunkt hatte ich nur einen Schatz, den man wirklich kombinieren kannte, wie du das beschrieben hast. Das ist so ein Weinkrug gewesen, den man auf der Farm gefunden hat, wo übrigens im Original ein Bierkrug war. Und jetzt ist es eine Weinflasche. Finde ich irgendwie komisch, dass die, aber ist ja egal. Gut. Da konnte man nur zwei Edelsteine einsetzen und fertig. Und dann war der Schatz quasi vollständig. Das habe ich alles verscherbelt. Und dann ging's los, ne? Ich habe sofort das Messer repariert, als erstes, ohne drüber nachzudenken, weil ich wusste, das brauche ich definitiv. Aber dann ging die Rechnerei los. Für was gebe ich jetzt mein hart verdientes Geld aus? Für was hast du dich denn entschieden bei deinem Playthrough jetzt, bei deinem zweiten?
Den Bierkrug hatte ich nicht, aber ich hatte drei, nicht Spinels, sondern diese kleinen Kristalle. Den Schlüssel habe ich diesmal verkauft, aber tatsächlich im ersten Playthrough wusste ich nicht mehr, was das ist. Und ich dachte, der sei tatsächlich noch wichtig. Und ich habe ihn irgendwann ganz am Ende erst verkauft. Also das finde ich irgendwie witzig, dass man quasi seine Sachen noch verscherbeln kann. Im Resident Evil 2 Remake kann man die einfach nur wegwerfen, wenn man sie nicht mehr braucht. Deswegen, Resident Evil 4 ist schon deutlich kapitalistischer und profitorientierter, was das angeht. Ja. Da ich eher so ein bisschen straight gespielt habe und mir war ja meine Mission, die Präsidententochter zu retten, deutlich wichtiger als Ratten, hatte ich nicht immer so viel Geld und musste mich halt quasi entscheiden, was ich ganz cool fand, genauso wie im Original. Und da dachte ich mir, wenn du jetzt die Koffererweiterung kaufst, ja super, dann kannst du einfach mehr Platz haben, aber mehr bringt dir das auch nicht. Deswegen, ich habe erst relativ spät immer die Koffererweiterung gekauft. Und jetzt habe ich quasi das Kapitel ja zweimal hintereinander gespielt und beim ersten Mal habe ich mir das Sturmgewehr gekauft und dafür die Schrotflinte verkauft und beim zweiten Mal habe ich einfach alles so belassen und bin dann mit Schrotflinte und Pistole weitergegangen. Letzter Punkt dazu, ich finde es sehr, sehr cool, dass er quasi dieser Händler ist jetzt ein bisschen mehr wie Lord Settler, finde ich, also aus dem Original, weil der manchmal auch so Verkaufsstrategien hat und sagt, ja, wenn du das jetzt kaufst, dann kriegst du Rabatte da drauf. Und deswegen kriegt man ja fürs Sturmgewehr sofort das Visier kostenlos dazu. Und immer diese Sonderaktion, das fand ich richtig cool. Ich hätte mich auch über Black Friday in Resident Evil 4 Remake gefreut.
Ja, genau, das finde ich auch sehr lustig, dass der quasi immer diese, wenn er was Neues im Sortiment hat, dann immer gleich mit Rabatt. Ich habe mich auch gefragt, ob das auch so ein bisschen SpielerInnenleitung sein soll und ich denke, das ist so, weil genau an der Stelle hat er ja die Sonderaktion, dass wenn du das Scharfschützengewehr kaufst, dann kriegst du das Zielfernrohr umsonst dazu und das Gebiet, in das es als nächstes geht, ist auch gleich ein Gebiet, wo man durchaus vom Scharfschützengewehr mit Zielfernrohr profitiert. Also ich denke, das ist durchaus auch so ein bisschen ein Wink von den EntwicklerInnen, die sagen, hey, guck mal, vielleicht solltest du jetzt an der Stelle lieber das kaufen, könnte dir helfen. Ne? So habe ich das so ein bisschen interpretiert. Ich hatte witzigerweise wirklich fast exakt, nachdem ich alles verkauft und das Messer repariert hatte, fast exakt genug Geld, dass ich mir sowohl die Koffererweiterung als auch die beiden neuen Waffen, den Bolzenwerfer und das Scharfschützengewehr kaufen konnte und habe dann gleich alles eingesackt natürlich, hatte dann unter 1000 Gold übrig am Schluss, da ging dann keine einzige Erweiterung mehr, ich hätte gern meine Standardpistole vielleicht abgegradet, aber das ging alles nicht mehr, aber gut, ich war dann wenigstens vollgepackt mit neuem Equipment in einem größeren Koffer, das war schon mal ziemlich cool auf jeden Fall. Schön finde ich ja auch, entschuldige, ganz kurz, cool fand ich ja auch, jedes Mal, wenn man eine neue Waffe kauft, sagt der Händler jetzt quasi so einen eigenen kleinen Satz, ne, so einen kleinen Dreisatz, so ein kleines Gedicht schon fast zu den einzelnen Waffen auf. Das war ja früher immer so, dass er sowas sagt wie, ah, Stranger, das ist eine verdammt gute Waffe, ne, das war alles so. Und jetzt hat er wirklich so eine kurze Cutscene und dann steht er wirklich da und gestikuliert rum und sagt so, oh, mit dieser Waffe wirst du über große Entfernungen Köpfe platzen lassen. Und das finde ich schon echt cool. Ich habe mich schon immer beim Kaufen von neuen Waffen auf diese kleinen Geschichten von ihm gefreut.
Wish your enemies sweet dreams from afar with a bullet straight through their heads. Go on, take this as well. Free of charge.
Da bin ich nicht ganz sicher, ob er nicht auch im Original, also das war natürlich nicht mit Sequenzen unterlegt, aber ob er nicht auch im Original so ein bisschen sowas kommentiert genau. hat. Das ging nicht so in eine lyrische Variante, aber ich fühlte mich jetzt hier sehr stark erinnert an, es gibt in John Wick 2, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, aber da haben sie ja quasi dieses Auftragskiller-Ding quasi sehr professionalisiert. Das heißt, wenn du in ein Auftragskiller-Hotel eincheckst, dann haben die da auch einen Verkoster, der natürlich keinen Wein verkostet, sondern Waffen. Und alles, was der sagt, wird irgendwie mit irgendwas Essens- oder Trinktechnischem verbunden. Nachtisch, Vorspeise. Und ich fühlte mich immer sehr daran erinnert, wenn er immer wieder erzählte, ah, das ist eine gute Waffe. Also ich fühlte mich von diesem Verkäufer viel besser beraten als von dem aus dem Original. Aber man hat ja auch nie wirklich eine Alternative. Ne? Nur von dem kannst du halt kaufen.
Ich weiß nicht, kennst du zufällig Hand of Fate? Das ist so ein Indie-Spiel, in dem, das hat Action-Kämpfe, also wirklich so Echtzeit-Action-Kämpfe, die so ein bisschen an das Batman-Kampfsystem erinnern, aber ansonsten sitzt man quasi einem Game Master, einem Spielleiter gegenüber, der einem eine Geschichte erzählt und so Karten auf dem Spielbrett verteilt und mit denen interagiert man dann so eine Tabletop, so ein virtuelles Tabletop-Spiel. Das ist ein ganz cooles, interessantes Spiel, da gibt's auch einen zweiten Teil davon und der Händler, so wie er jetzt in Resident Evil 4 dargestellt ist, hat mich sehr stark an diesen Spielleiter in Hand of Fate erinnert, auch von der Stimme, von der Persönlichkeit her und auch wie blumig er jetzt alles so ein bisschen beschreibt. Ich hatte schon immer witzigerweise so ein bisschen das Gefühl, dass der Hand of Fate Spielleiter so leicht vom Original Resident Evil 4 Händler inspiriert war und jetzt ging's mir aber andersrum, genauso, dass ich mir dachte, wow, der erinnert mich jetzt sehr stark an den Hand of Fate. Als ob die so ein bisschen sich gegenseitig beeinflusst hätten in ihren Evolutionsstufen oder so.
Ist eine super charismatische Figur, ne? Ist für mich auch so das Highlight von Resident Evil. Er war der charismatischste im Original und jetzt auch im Remake, wo alle anderen noch viel charismatischer sind, bleibt er trotzdem der charismatischste. Und ich bin dafür, dass wir echt mal einfach so eine Mod-Welle haben, indem wir einfach diesen Händler aus Resident Evil 4 in allen Fantasy-Rollenspielen einbauen, als einfach einen zusätzlichen Händler, zu dem man viel, viel lieber geht als zu allen anderen.
Ich bin sehr gespannt, was die Modding-Community für den PC aus Resident Evil 4 rausholt. Da habe ich schon tierisch Bock drauf. Jetzt, kurz bevor Resident Evil 4 Remake erschienen ist, kamen ja quasi so die ersten Total Conversions vom Original Resident Evil 4. Und auf sowas freue ich mich dann schon sehr für das Remake jetzt. Ganz neue Passagen, Kapitel oder sogar ganze Spiele mit der Engine und mit den Möglichkeiten und so weiter. Und ne, jetzt geht's erstmal los mit sexy Skins und vielleicht auch mal neuen Waffen oder sowas, aber dann wird's, glaube ich, ziemlich interessant, was die aus dem Spiel rausholen. Ja.
Ich würde das Spiel so gerne als Händler durchspielen und dann immer solche Sprüche klopfen und stattdessen arbeitet dann Leon in dem Geschäft. Vertauschte Rollen, das würde ich so feiern.
Es gibt ja auch, ja so, ne, das hätte DLC-Potenzial, finde ich. Zwei Punkte finde ich nämlich sehr interessant an den Händler. Zum einen sagt er eben so ein bisschen in einem Nebensatz immer wieder so, ah, du willst gar nicht wissen, woher wir diese kostbaren Wertsachen eigentlich bekommen haben. Und das ist eben auch interessant, er spricht immer wieder in der Wir-Form, immer wieder im Plural von sich. Und ich frage mich, ob das Spiel da andeuten will, dass es eben mehrere Händler gibt, die überall verteilt sind und jeder hat so seine Filiale, ne, und die sind alle eine Gilde, oder ob er einfach nur halt ein bisschen exzentrisch ist und die ganze Zeit, ne, von Wir spricht, wenn er sich meint. Das habe ich bis zum Schluss nicht wirklich entschlüsselt, ob wir jetzt mit einer ganzen Händlergilde zu tun haben oder mit einem möglicherweise Adligen. Ich weiß es nicht.
Ich hatte auch immer das Gefühl gehabt, er meint mit wir uns beide, also den Händler und Leon, und dass er quasi immer so, wir sind ja Waffenbrüder, wir kennen den Scheiß ja, als ob er selber in Raccoon City gewesen ist. Aber mit diesem wir hatte ich mal das Gefühl, Leon, lass uns mal wieder übers Töten reden, lass uns mal wieder über das machen, was wir ja machen müssen.
Ja, aber er benutzt das auch, wenn man zum Beispiel später im Spiel, dann viel später im Spiel am Schießstand steht und man landet ein relativ gutes Ergebnis, dann sagt er sowas wie, oh, wir haben dich unterschätzt und so Sachen, ne?
Das könnte auch was Adliges sein. Ja, ja, ich bin mir nicht ganz sicher.
Wer
weiß. Übersetzungsfehler funktioniert nicht.
Nee. Auf jeden Fall hätte ich jetzt gerne einen DLC, in dem wir den oder die Händler spielen, keine Ahnung, die irgendeinen großen Heist bei Lord Settler irgendwie planen oder im Schloss und durchführen, durch den die an die ganzen Waffen und die ganzen Schätze und so weiter kommen, die dann verscherbeln. Da hätte ich jetzt Bock drauf.
Ich hätte, also wir beide wissen ja, worum es in diesem Spiel geht, und ich hätte zu gern gewusst, welchen Preis er mir für den Bernstein gegeben hätte.
Welchen Bernstein? Ich stehe auf dem Schlauch.
Das worum es geht, das, worum es ja geht, das, worum, was alle Parteien ja in diesem Spiel haben wollen, den Bernstein. Okay. Da, aus dem man die Las Plagas halt rausnehmen kann.
Ah ja, okay.
Ich hätte wahrscheinlich jetzt einen ganzen Laden bekommen können.
Wer weiß. Ja, genau, gut. Dann, was hatten wir noch? Jetzt haben wir eingekauft. Ich konnte mir alles kaufen, wie schon gesagt, was ich ganz cool finde. Und habe dann noch im Tauschshop für die Spinels mir die Schatzkarte gekauft. Was ich aber unbedingt noch haben wollte, bevor es weitergeht für meine Waffensammlung, war die Punisher. Weil eine neue Pistole, die hätte ich schon cool gefunden. Ich konnte die alte, wie gesagt, nicht mehr upgraden und die kam mir sehr schwach vor. Und ich habe mir gedacht, na, probieren wir halt mal die Punisher aus. Habe aber dann gesehen, dass die sogar schwächer ist als die Startpistole vom reinen Schaden her, hat aber die Fähigkeit, dass die mehrere Gegner treffen kann hintereinander. Also die durchschlägt die Ziele. Das ist so ein bisschen das Gimmick an dieser Punisher. Und dann bin ich tatsächlich nur deswegen nochmal zurück eben auf Rattenjagd gegangen. Ansonsten hätte ich mir das vielleicht noch gespart oder ich weiß nicht. Aber das war dann so die Motivation, dass ich sage, okay, jetzt hole ich mir noch die Edelsteine für die Rattenmission, weil dann kann ich mir die Punisher leisten. Und obwohl mir die wirklich leid getan haben, die Armratten, wollte ich unbedingt diese neue Pistole ausprobieren. Das hilft nichts. Da müssen schon mal ein paar virtuelle Ratten dann doch dran glauben.
Ich komme halt eine Woche früher an mit der Präsidententochter und du halt eine Woche später, aber mit mehr Waffen.
Eben, dafür habe ich dann quasi, ne, ich kann.
Ja, gut, aber ich frage, was dem Präsidenten wichtiger ist, aber ja.
Das kommt drauf an, das weiß man nicht. Ich glaube, das US-Militär ist dann wesentlich schlagkräftiger, nachdem ich mit meinem Waffenrepertoire heimkomme. Das ist schon auch nicht schlecht. Ja, genau.
Ich glaube, wenn ich immer irgendwas übrig hatte und es hat für gar nichts gereicht, habe ich mir immer einen Hilfsspray gekauft oder meine Pistole geupgradet. Und ich bin tatsächlich mit der Punisher, eigentlich die ist wirklich eine meiner Lieblingswaffen geblieben. Wirklich hohe Nachladegeschwindigkeit, alles verbessert, viel Munition. Das ist einfach cool mit der. Also die Pistole ist einfach mein bester Freund in dem Spiel.
Die Pistole ist aber auch wirklich so ein bisschen so das Zugpferd des Spiels, ne? So der Muli. So das, was man immer so standardmäßig ausgerüstet hat und was in den meisten Situationen auch ein sehr effizientes Werkzeug ist. Und die anderen Waffen waren für mich eher so ein bisschen die chirurgischen Werkzeuge, ne? Die werden dann eingesetzt, wenn sie von der Situation erfordert werden. Aber die Pistole ist meistens für alles schon ein sehr nützliches Werkzeug.
Dazu eine Sache noch, ich weiß nicht, wie es im Original war, ich gehe ganz stark davon aus, dass es im Original nicht so ist, aber Leon hält die Waffe ja jetzt meist zu Boden oder hat sie nicht ausgerüstet, und sobald er sich Gegnern nähert, dann zieht er sie tatsächlich, er geht in so eine Alarmstellung. Wie war das im Original?
Sowas gab es im Original, glaube ich, nicht. Wenn du normal gegangen bist quasi, dann hat das eine Waffe tief gehalten. Wenn du dann den Sprintknopf, also auf dem GameCube B gedrückt hast, dann hat das eine Waffe nach oben gehalten. Das war einfach die Geh- und die Laufanimation. Da hat er aber seine Waffenposition nicht wirklich nochmal einen eigenen State.
Finde ich aber ein hübsches Detail, dass er sie jetzt zieht, wenn er irgendwie Alarm oder Gefahr wittert.
Es ist ja sogar so, dass wenn man sehr nahe an Gegnern ist und dann zu zielen anfängt, dann hält er seine Waffe so komisch schräg. Also dann biegt er seinen Ellbogen quasi so nach hinten über seine Schulter vom rechten Arm und hält seine Waffe so ganz dicht vor seinem Körper schräg. Wahrscheinlich schon alleine, dass das von den Animationen her einfach schöner aussieht und dass man nicht irgendwie die Pistole in die Gesichter von irgendwelchen Leuten reinhält, wenn die direkt vor einem stehen. Also da ist schon sehr, sehr viel Detailliebe eingeflossen in die ganzen Waffen, Animationen und so weiter.
Wobei ich leider sagen muss, im Original, wie er das Sturmgewehr nachlädt, ne, die Kugel reindrückt, dann diesen Schnappeffekt hat und diese Kugel dann hinter ihm wieder rausfliegt, das geht im Remake tatsächlich unter. Da fliegt diese Kugel einfach nicht so schön weg. Also die Animation fand ich im Original schöner.
Das ist mir auch aufgefallen. Ich fand eben, das Original hatte, finde ich, auch super schöne Nachladeanimationen, hat das Remake auch wieder. Aber bei diesem Scharfschützengewehr war ich tatsächlich auch enttäuscht, nachdem ich es jetzt eben beim Händler gekauft habe. Weil das war ja irgendwie, na, ich kenne mich ja mit Waffen nicht aus, keine Ahnung. Aber der schiebt da irgendwie so einen Block von mehreren Patronen, die zusammenhängen, rein. Und dann ist da oben so ein kleiner Metallstift dran, den man irgendwie abbricht oder so. Keine Ahnung, so sieht's aus. Und im Original war das wirklich so ein Klickgeräusch und der Stift ist durch die Luft geflogen und es sah richtig so, da war so eine Wucht dahinter und es war so physikalisch, hat mir gefallen. Und jetzt nimmt er irgendwie diesen Stift mit den Fingern und knickt ihn ab und wirft ihn einfach weg. Das fand ich auch irgendwie schade. Das ist nicht mehr so schön.
Aber das fällt auch nur Hardcore-Fans
ja,
auf.
Ja, das ist schon sehr.
Aber Herrgott, ist das ein tolles Remake.
Ja, gut. Dann bin ich in eine meiner Lieblingsbeschäftigungen von Resident Evil übergegangen. Ich habe dann nämlich mein Inventar sortiert, weil jetzt hatte ich ja mehrere Waffen und mehreren Loot. Da muss jetzt schon mal Ordnung geschafft werden. Das hat mich vor gar nicht so kleine Probleme gestellt, denn ich hatte in Resident Evil 4 Original halt meine Ordnung. Ich wusste genau, die Waffen kommen auf den rechten Rand von oben nach unten, Granaten oben links, Heilkräuter unten links und dann war quasi mein Inventar schon aufgeräumt und Munition dann eben noch neben den Granaten oben zwischen Waffen und Granaten. Aber jetzt gibt's ja noch Crafting-Materialien im Inventar. Es gibt noch Messer im Inventar. Es gibt so viel mehr Sachen, die jetzt irgendwie das Inventar vollstopfen. Jetzt muss ich mir in meinem Koffer ganz neue Zonen überlegen, wo ich jetzt das alles sortieren soll. Das hat eine ganz schöne Weile gedauert, glaube ich, bis ich da meinen Koffer schön in Ordnung hatte.
Ich muss da leider gestehen, dass ich die Urlaub-Kofferpack-Taktik angewendet habe. Solange du den Koffer zukriegst, ist alles richtig. Und ich habe ihn tatsächlich immer nur mich mit ihm beschäftigt, wenn ich nichts mehr aufnehmen konnte oder wenn ich was gekauft habe. Oder wenn ich das Gefühl hatte, ich habe keine Munition mehr. Aber mein Koffer sah aus wie unter Tante Heppels unterm Sofa? Wie heißt dieser Satz? Ich weiß es nicht mehr, aber du weißt, was ich meine. Ne?
Ich glaube, das heißt, das ist, ach so, ja, sehr unordentlich quasi. Aber hast du nicht die automatische Sortierfunktion gesehen, die es jetzt gibt im Remake?
Nee. Ich musste die Präsidententochter retten.
Man kann jetzt einfach irgendwie den rechten Stick oder so, glaube ich, drücken und dann sortiert er alles automatisch. Und zwar auch noch recht schön. Das ist nicht mein System, das ich nehmen würde, aber der sortiert alle Waffen, alle Granaten, alle Messer, alle Heilkräuter und so weiter. Ne? So von oben nach unten. So von oben links, von oben links nach unten rechts sortiert er das alles durch. Das kann man machen.
Also aber irgendwie schade, oder? Also es gehört ja dazu, dass man seinen Koffer selber ordnet. Also meinen ordne ich nicht, ne? Ich gucke nur, dass Waffen reinpassen. Mhm. Aber deswegen gehe ich davon aus, dass du die Automatikfunktion nie genutzt hast, weil das unter deiner Würde
ich
ist, oder?
Ich habe die jetzt tatsächlich im New Game Plus habe ich angefangen, die ab und zu benutzen, damit ich einfach schnell meinen Loot vollstopfen kann. Ne, da ist man schon so ein bisschen in so einer Speedrun-Mentalität. Aber bei meinen ersten beiden Playthroughs, wo ich noch schön haben wollte, gerade beim ersten, da war mir das heilig, das Kofferpacken. Da hätte ich das nie benutzt, nee. Jo, genau, dann kann man sich
ja. Was? Also ich wollte nur fragen, da es sich nämlich anbietet, dass wenn wir gleich dass wir quasi die Bergbausiedlung noch in die nächste Folge packen oder wie weit du noch gehen möchtest, das wäre jetzt nur noch meine Frage gewesen.
Genau, das war jetzt auch der Punkt, wo ich gesagt hätte, machen wir für heute Schluss. Ne? Man steht dann eben, wenn man vom Händler weggeht, auf diesem unordentlichen postindustrialisierten heruntergekommenen Platz und auf der linken Seite ist ein Tor mit einer sechseckigen Einbuchtung, da kommt man nicht weiter und dann gibt es nur einen Pfad, den man quasi nehmen muss und ich würde sagen, den beschreiten wir dann beim nächsten Mal.
Ja. Dieser Platz sieht in etwa so aus wie mein Koffer.
Ja, genau.
Aber ich bin mal gespannt, was uns erwartet, wenn wir gleich nach rechts gehen.
Ja. Eine sehr denkwürdige Passage. Bin ich sehr gespannt auf die nächste Folge. Freue ich mich sehr auf deine Erfahrungen. Ich habe da einige sehr, ja, interessante Erfahrungen gemacht, auf jeden Fall. Na schön, Leute. Dann vielen Dank fürs Dabeisein. Freut mich sehr, dass ihr die 100 € voll gemacht habt und somit dieses Format freigeschaltet habt. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Teilt uns gerne mit, wie sehr euch dieses Format gefällt, ob ihr vielleicht sogar doch lieber andere Formate hören würdet, als jetzt immer nur diesen Spaziergang durch Resident Evil. Im Endeffekt machen wir das alles für euch hier auf Steady. Deswegen habt ihr natürlich auch sehr viel Mitspracherecht, weil wir machen das ja auch für euch, ne? Insofern, ja, sagt uns gerne Bescheid, lasst uns das wissen, interessiert uns sehr und danke für euren Support, so oder so. Bis zum nächsten
Danke,
Mal.
Leute.
Ciao.
Ciao.